Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Das heißt, man hat sich erstmal klar gemacht, was es eigentlich bedeutet, wenn Ostdeutsche nicht in Führungspositionen sind. Das bedeutet unter anderem, dass der Osten nicht den Eindruck hat, die Gesellschaft mitgestalten zu können. Oder dass die Medizin im Wesentlichen Medizin für Männer ist. Und eben nicht für Frauen. Ja. Und jetzt fängt man erstmal an, festzustellen, es gibt ja auch spezielle Krankheitsfelder und Krankheitsbilder, die nur Frauen betreffen und die anders angegangen werden müssen und so weiter. Da können Sie viele Beispiele finden für solche epistemischen Blindheiten. Eine Kollegin von mir, die selber ursprünglich aus dem Westen kommt, hat gesagt, es war höchste Zeit, dass mal jemand den rosa Elefanten im Raum anspricht. Und das zeigt sich nun.
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts aus dem Roman-Herzog-Institut mit Dirk Oschmann. Nachdem wir im letzten Teil über die epistemischen Blindheiten, warum es wichtig ist, rosa Elefanten sichtbar zu machen und was wir brauchen, damit wir uns zwischen West und Ost endlich auf Augenhöhe begegnen und gemeinsam Gesellschaft gestalten können, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Und genau da wollen wir heute wieder einsteigen in sein Buch, in sein Werk und warum er dafür statt dem Begriff Wut, den ich ihm vorschlage, den Zorn als signifikante Begrifflichkeit gewählt hat. Mein Name ist Tina Meyer-Schneider und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Reinhören in diese zweite Folge. Aber es gab irgendwann den Moment, wo Sie gesagt haben, ich muss jetzt mal innehalten und Da muss mal jemand aufstehen und sagen, so halt jetzt nicht. Also es muss doch so sein, dass Sie Klischees begegnet sind oder Vorurteilen oder die sie wütend gemacht haben.
Ja, ich habe mich ja auf den Begriff des Zorns verlegt, weil wütend oder Wut ja etwas ist, was so aus dem Affekt heraus geschieht, was etwas Plötzliches ist, was etwas Irrationales ist. Davon würde ich den Zorn schon unterscheiden. Das ist auch traditionell so gedacht. Der Zorn ist durchaus auch etwas, mein Kollege oder beziehungsweise mein befreundeter Kollege Herr Lehmann hat sich ja damit ausführlich befasst, mit dem Verhältnis von Zorn und Wut. Er benutzt es manchmal synonym. Ich würde eher den Unterschied stark machen, dass Zorn etwas ist, was sich von langer Hand aufbaut, was durchaus auch in Gerechtigkeit gründet. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht hier um eine Frage der Gerechtigkeit. Und es geht hier auch um eine spezifische Energie, die ich aus diesem Zorn bezogen habe, nämlich festzustellen, dass diese Art von Typisierung, diese Art von Vorurteilsstruktur, diese Art von identitärer Zuschreibung nicht endet vom Westen aus gegenüber dem Osten. Ja, dass es sozusagen in den immer selben Bahnen immer wieder aktualisiert wird, revitalisiert wird und wie das tatsächlich eine Bedrohung wird für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das war der Punkt, an dem es bei mir gekippt ist. Gibt es auch ein konkretes Ereignis tatsächlich. Also ich habe in den Jahren der 30-jährigen Jubiläen 2019, 2020 schon eine Reihe von Anfragen bekommen, als Hochschullehrer doch mal an diesen deutsch-deutschen Debatten teilzunehmen, weil ich eben Hochschullehrer bin, weil ich einer der wenigen aus dem Osten bin, der überhaupt Professor geworden ist oder Professor werden konnte, denn Ostdeutsche kommen normalerweise auf diesen Positionen nicht vor. Und der eigentliche Anlass, das Buch dann auf den Weg zu bringen, zunächst mit Vortrag, dann mit Artikel und dann mit Buch, war, dass ich von einer Kollegin aus dem Westen gebeten worden bin, jetzt doch mal als ostdeutscher Professor zu erklären, warum der Osten die Gesellschaft spaltet. Das fand ich so ungeheuerlich, dass ich beschlossen habe, ich mache den Vortrag, aber ich zeige das Gegenteil. Und in dem Moment gab es schon so einen Moment des Affekts, aber das Buch, das ich geschrieben habe, ist ja dann doch ein kalkuliert strategisches Buch, auch in seinem zornigen Ton, weil es diesen Diskurs über Westen und Osten und über die Zuschreibung des Ostens durch den Westen, diesen Diskurs gibt es schon lange. Daran haben sich viele beteiligt, Wissenschaftler genauso wie Journalisten, Publizisten und Schriftsteller. Aber es ist sozusagen ein in sich geschlossener Diskurs unter Spezialisten, der gesellschaftlich keine Resonanz erzeugt hat. Und für mich war also die Überlegung, einerseits, ich kann nichts Neues sagen der Sache nach, ich kann das nur nochmal anders und neu beschreiben. Und ich kann versuchen, es anders zu sagen. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt, ja, der Versuch, es in einem schärferen Ton zu sagen, der diese Geschlossenheit des Diskurses irgendwie aufbricht und dann auch von allgemeinerem gesellschaftlichen Interesse ist. Und es scheint gelungen zu sein bis zu einem gewissen Punkt. Ob es anhält, ob es nachhaltig ist, ob es was bewirkt, ist noch eine ganz andere Frage.
Also aufgebrochen auch in dem Sinne, dass der Diskurs findet jetzt auch bei Hugendubel statt, ja. In den Buchhandlungen. Ja. Es gibt jetzt die Büchertische, es gibt Buchpreise. Ja. Anne Raabe auch mit ihrer reflektierten Betrachtung über die Aufarbeitung zweier diktatorischer Systeme und die Chance. Also sie haben schon diesen Diskurs in die Öffentlichkeit gebracht, Herr Oschmann.
Ja, das scheint gelungen zu sein. Und es beteiligen sich ja auch jetzt nicht zuletzt aus Anlass meines Buches, da gibt es ja dann auch Gegenbücher und Gegendarstellungen, ganze Wissenschaftszweige wie Soziologie und Zeitgeschichte setzen sich jetzt damit auseinander und versuchen dann sozusagen den Impuls zu nutzen, auch wenn es darum geht, es zu präzisieren, zu differenzieren, was ich sage, oder auch zu widerlegen. Aber es zeigt sozusagen, dass ich da offenbar einen gesamtgesellschaftlichen Nerv getroffen habe, gerade im Osten, wo das Buch ja hauptsächlich rezipiert wird. Aber es ist groß rezipiert worden in der Presse, in den Medien generell, aber auch in der Politik und in der Wirtschaft. Es zeigt, wie notwendig es war. Und es gibt ja auch Forschungen von Historikern wie Jan und Aleida Aßmann, die sagen, bestimmte Dinge brauchen 3 bis 4 Jahrzehnte, um überhaupt thematisierbar zu werden. Sie können das an der Weizsäcker-Aussage 1985 sehen, Deutschland ist vom Faschismus befreit worden. Das war in der Form vorher nicht kommunizierbar in der Bundesrepublik. Es gab dann den Historikerstreit Mitte der 90er Jahre, gab es die große Wehrmachtsausstellung, wo es um die Frage ging, ob deutsche Wehrmachtssoldaten auch an den Verbrechen des Dritten Reichs beteiligt waren oder ob das nur die SS war. Das war ja die Position vorher. Und da gab es eine riesige Debatte. Es hat 5 Jahrzehnte gebraucht, damit diese Debatte stattfinden kann. Und hier ist es auch so, dass man die 3 bis 4 Jahrzehnte braucht, um das Wissen, was da ist, nochmal anders zu sehen, neu zu bewerten und vielleicht besser zu verstehen und andere Schlüsse daraus zu ziehen. Das Bundespräsidialamt hat 2023 dann in Reaktion auf mein Buch beschlossen, doch mal durchzuzählen, wie viele Mitarbeiter eigentlich im Bundespräsidialamt von den über 200 Mitarbeitern aus dem Osten kommen. 4 von über 200 im Jahr 2023. Das sind natürlich gravierende Zahlen. Das heißt, man hat sich erstmal klar gemacht, was das eigentlich bedeutet, wenn Ostdeutsche nicht in Führungspositionen sind. Das bedeutet unter anderem, dass der Osten nicht den Eindruck hat, die Gesellschaft mitgestalten zu können. Und nicht an der Teilhabe angemessen beteiligt zu sein, nicht angemessen repräsentiert zu sein.
Dasselbe haben Sie ja auch für die Professorenschaft schon geltend gemacht und darauf hingewiesen. Ja. Also auch hier eine Unterrepräsentanz.
Genau.
Und damit werden dann auch zentrale Forschungsbereiche vielleicht nicht belegt oder bestimmte Perspektiven, die unsere Gesellschaft entwickeln könnte, einfach negiert.
Genau. Es gibt ja die britische Philosophin Miranda Fricker, die hat aus solchen Zusammenhängen eine eigene Theorie gemacht, nämlich die Theorie der epistemischen Ungerechtigkeit. So nennt sie das, Epistemic Injustice. Also, dass man aufgrund einer bestimmten gesellschaftlichen Positionierung bestimmte Problemlagen gar nicht erkennen kann. Ja, also ihr Beispiel, das ist jetzt ein dramatisches Beispiel, aber ihr Beispiel ist, warum kann der weiße Polizist in Amerika nicht begreifen, was er gerade mit dem Schwarzen macht, den er verhaftet? Also das ist sozusagen ein gravierender Fall epistemischer Ungerechtigkeit, epistemischer Blindheit, weil der gar nicht sieht, dass das natürlich Teil des Racial Profilings ist und anderer Dinge mehr. Ja, und das gibt es in ganz vielen verschiedenen Zusammenhängen, diese epistemische Blindheit, die dann zu epistemischer Ungerechtigkeit führt, dass eben bestimmte Fragen gar nicht auftreten. Ja, so wie man eben Autos immer, was man aber jetzt erst seit ein paar Jahren weiß, für Männer gebaut hat und nicht für Frauen. Das geht bei den Autositzen los und bei anderen mehr. Oder dass die Medizin im Wesentlichen Medizin für Männer ist und eben nicht für Frauen. Ja, und jetzt fängt man erstmal an festzustellen, es gibt da auch spezielle Krankheitsfelder und Krankheitsbilder, die nur Frauen betreffen und die anders angegangen werden müssen und so weiter. Können Sie viele Beispiele finden für solche epistemischen Blindheiten?
So einen Diskurs anzustoßen, stelle ich mir wahnsinnig anstrengend vor.
Das wusste ich ja vorher nicht. Ich wusste vorher nicht, wie anstrengend das werden würde.
Hätten Sie gezögert, wenn Sie es gewusst hätten?
Also ich habe ja gezögert. Es ist ja kein Selbstläufer gewesen, dass ich beschlossen habe, jetzt schreibe ich mal so ein Buch, sondern es war so ein gestufter Prozess. Erst habe ich den Vortrag gehalten 2021, dann haben Freunde und Bekannte von mir gesagt, ich solle das veröffentlichen. Das habe ich lange nicht gemacht, weil ich nicht wusste, was da auf mich zukommt, weil ich auch vielleicht Angst davor hatte, was da auf mich zukommen könnte. Ich hatte keine Vorstellung, was auf mich zukommt. Gleichzeitig war ich mir auch nicht sicher, ob ich das herausfinden will. Ich habe auch mit meiner Frau darüber gesprochen. Dann hat die neu gewählte Ampelregierung im Herbst 21 wieder einen Ostbeauftragten installiert. Da habe ich gedacht, jetzt muss ich es veröffentlichen, weil das so eine Art von Paternalismus ist, die ich fast gar nicht glauben kann, nach über 30 Jahren Wiedervereinigung, dass die immer noch einen Ostbeauftragten installieren, so als müsse die indigene Bevölkerung im Osten in irgendeiner Weise besonders behandelt werden. Und dann habe ich eben den Artikel in der FAZ im Februar 2022 veröffentlicht. Und als dann die Anfrage kurz danach kam, doch ein Buch daraus zu machen, habe ich dann allerdings nicht mehr so gezögert, weil ich anhand der Rückmeldungen auch auf den FAZ-Artikel gesehen habe, wie dringend notwendig das ist, hier mal eine klare Ansage zu machen.
Sie haben positive wie negative Rückmeldungen bekommen, auch Rückmeldungen wirklich jenseits oder ich sage es jetzt unterhalb der Gürtellinie, kann man vielleicht so kurz beschreiben. Spornt sie das an, dann weiterzumachen? Oder sagen sie, oh, jetzt muss ich aber aufpassen, weil das ist wirklich Wahnsinn, was das in den Menschen zu bewegen scheint?
Für mich war ja die Frage, als ich das Buch geschrieben habe, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, was kann eigentlich von meiner Seite überhaupt beigetragen werden zu einer Sache, bei der schon alles bekannt ist? Und es konnte nur meine subjektive Perspektive sein, einerseits und andererseits der radikale Ton. Und in dem Moment, in dem ich mich für den radikalen Ton entschieden habe, ja, auch für das Ungeschützte dieses Tons, war klar, das ist keine Prosa zum Wohlfühlen. Das liest man nicht kurz vorm Einschlafen und träumt dann schön. Ja, es ist eher umgekehrt. Das ist ein Buch, zu dem man sich in der Regel nicht neutral verhalten kann, weil ja auch irgendwie jeder in Deutschland Spezialist ist dafür, für das Thema. Jeder hat eine Meinung dazu, jeder denkt, er weiß Bescheid aus persönlichem Erleben und Erfahrung. Das ist ja bis zu einem gewissen Punkt auch so. Und es ist, man kann es durchaus als Provokation lesen, man kann es als Polemik lesen, man kann es aber auch als nüchterne Beschreibung unserer Gegenwart lesen. Diese Möglichkeiten bestehen und so ist es auch gelesen worden. Ja, die Heterogenität der Lektüren hätte ich mir vorher gar nicht ausmalen können. Aber es war auch klar, wenn ich das Buch schreibe, dann mit allen Konsequenzen. Und deshalb stehe ich ja auch seit 2 Jahren Rede und Antwort im öffentlichen Raum. Ja, sowohl schriftlich als auch mündlich, in Podiumsdiskussionen, bei Lesungen, bei anderen Veranstaltungsformaten. Ich bin da reingerutscht, aber es zeigt auch die große Resonanz, wie wichtig es war, das mal in dieser Form zu thematisieren. Eine Kollegin von mir, die selber ursprünglich aus dem Westen kommt, hat gesagt, es war höchste Zeit, dass mal jemand den rosa Elefanten im Raum anspricht. Und das zeigt sich nun.
Es zeigt sich auch die Verantwortung bei Ihnen, weil Sie dranbleiben am Thema. Was würden Sie sich für die Zukunft wünschen, was sich ändert auf der nächsten Podiumsdiskussion oder im nächsten Gespräch? Ich stelle Ihnen die Fragen auch, aber welche nächsten Fragen würden Sie sich wünschen?
Na gut, es gibt da eine Reihe von Aspekten, die lassen sich kurzfristig gar nicht ändern. Ja, also wie kann man Ostdeutsche stärker in Führungspositionen bringen? Da ist ja immer mal wieder auch eine Quote im Gespräch. Ja, das bin nicht nur ich, der die Quotenfrage formuliert, sondern auch andere, etwa der Soziologe Steffen Mau, auch der Ostbeauftragte Carsten Schneider, denkt über Quoten nach, darüber beispielsweise, ob man das einfach anhand des Geburtsortes festlegt, ob man das zeitlich befristet, dass man sagt, bis 2040 soll es eine Quote geben oder bis 2045 oder dass man das auch unterschiedlich staffelt, dass es in den westdeutschen Bundesländern eine andere Quote geben soll für Ostdeutsche als für Westdeutsche, als in den östlichen Bundesländern. Also es wird ja über diese Dinge nachgedacht, aber das braucht natürlich Zeit. Aber es ist schon mal wichtig, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, dass man erstmal feststellt, ja, wie viele Ostdeutsche gibt es denn auf bestimmten Ebenen der Verantwortung und müssen wir da nacharbeiten, so wie man das ja auch aus der Frauenförderung kennt. Und auch da gibt's ja Quotierungen, die sind nicht schön, aber sie sind oftmals notwendig, um die gesellschaftliche Teilhabe dieser Gruppierungen zu verbessern und um auch sozusagen die Mitgestaltungsmöglichkeiten dieser lange Zeit oder auf bestimmten Ebenen ausgeschlossenen Gruppen zu verbessern. Das ist das eine. Das zweite ist aus meiner Sicht schneller zu erreichen, nämlich dass über den Osten in den öffentlichen Räumen genauso reflektiert und geredet wird wie über alle anderen gesellschaftlichen Gruppen auch. Ja, das ist ja etwas, was bis heute noch kaum oder nur in Ansätzen stattfindet, nämlich eine respektvolle differenzierte und faire Berichterstattung. Eine Berichterstattung auf Augenhöhe, wo nicht schon immer die alten Vorurteile und die alten Typisierungen und die alten Ressentiments bedient werden. Das ist aber nach wie vor im Gange. Und das ist etwas, was man sofort ändern könnte, wenn man denn den politischen Willen hätte. Ja, so wie Sie keine Verkehrswende bekommen, wenn Sie den politischen Willen nicht dazu haben, so bekommen Sie hier auch keine Wende im Diskurs, wenn Sie den politischen Willen nicht dazu haben. Wenn es nicht die Einsicht gibt, dass es unsere Demokratie selber beschädigt, wenn man glaubt, den Osten immer auf diese Weise diffamieren und ausgrenzen zu können, was aber nach wie vor passiert. Ja, weil unter anderem die großen überregionalen Medien alles Westmedien sind, die im Grunde Presse und mediale Arbeit vom Westen für den Westen machen. Das könnte ich Ihnen sozusagen an einzelnen Beispielen in ganz aktueller Natur durchexerzieren. Mhm. Also die, um ein Beispiel wenigstens zu geben,
ja, bitte.
Die Wochenschrift Die Zeit hat vor 2 Jahren ein Zeitmagazin Geschichte gemacht unter dem Titel Wunderjahre, wie unser Land sozusagen geboomt hat. Und die haben natürlich darüber vergessen, dass die 17 Millionen DDR-Bürger kein Wirtschaftswunder hatten, sondern die haben die Reparationen an die Russen bezahlt. Es war also gar nicht unser Land. Es war ganz klar sozusagen eine Spezialnummer Geschichte von einer westdeutschen Zeitschrift für ein westdeutsches Publikum, in dem die ganzen Leute mit ostdeutscher Erfahrung ausgeschlossen sind. Denn da gab es kein Wirtschaftswunder. Man hat das 130-fache pro Kopf an Reparationen bezahlt im Vergleich zum Westen. Man hatte dementsprechend auch kein Wirtschaftswunder. Und das sind auch Formen der epistemischen Blindheit. Ja, es fällt ihnen gar nicht auf, was sie da machen. Und solche Beispiele gibt es ohne Zahl.
Und da weiter den Daumen drauf, den Zeigefinger drauf zu halten, dafür braucht es halt jemanden, der das tut. Mhm. Aber sehen Sie Mitstreiter an Ihrer Seite? Oder natürlich. Fühlen Sie sich manchmal alleingelassen?
Nein, das gibt's aber natürlich gibt es da auch ganz verschiedene Positionierungen. Ist ja auch gut und richtig so. Wir leben in einer Demokratie und die Demokratie lebt von Meinungsvielfalt, sie lebt von Meinungsstreit. Und natürlich idealerweise entwickelt sich es trotzdem zum Besseren. Aber wichtig ist, das ist ganz klar, das sagen auch die, die nicht glücklich sind mit meinem Buch, auch wenn sie aus dem Osten kommen, gibt es ja auch genug, dass sozusagen der Osten sich stärker im öffentlichen Diskurs hörbar macht und sichtbar macht, dass sozusagen die ostdeutschen Perspektiven stärker auch mitgesehen werden und auch sich mit durchsetzen. Das ist ganz wichtig und dafür braucht es natürlich mehr. Da genügt nicht nur einer oder zwei, das müssen viele sein. Es müssen sich viel mehr Leute aus dem Osten auch öffentlich artikulieren und das ist ja in den letzten Jahren noch zunehmend passiert. Ja, das gefällt an einigen etablierten Osterklärern nicht, dass sich das so vervielfältigt. Sie sagen zwar auch, es müssen mehr werden, aber dann sagen die irgendwie doch andere Sachen als erhofft. Aber ich finde das wichtig und ich finde es auch richtig.
Und auch, dass sich noch mehr Disziplinen dafür öffnen. Also Sie haben vorhin angesprochen, klar, mit Steffen Mau, Soziologie wird hingeguckt. Ist jetzt eigentlich auch ungewöhnlich, dass aus Ihrer Perspektive der Literaturwissenschaft Sie oder des Literaturwissenschaftlers, ja. Sie sich oder Privatmann, aber Sie waren schon auch von dem Impuls eben, was mit der Wissenschaftlichkeit auch zu tun hat, angetrieben. Oft wurde ja gesagt, viel ist verhandelt worden auf künstlerischer Ebene, auch in der Literatur selbst, Geschichten über Leben in der DDR. Sie selber haben auch mal in der Neuen Rundschau zuletzt geschrieben über Diktatur und Utopie. Wie erzählen wir die DDR? Also was können wir machen? Aber auch dieses Raustreten aus den Disziplinen zu zeigen.
Ja. Also natürlich sind die üblicherweise zuständigen Disziplinen für diese Fragen, die Zeitgeschichte und die Soziologie. Und viele der Fachvertreter finden es auch gar nicht lustig, dass sich dann so ein Literaturwissenschaftler wie ich eingemischt hat. Es wird dann auch gern gesagt, das sei nicht zuständig. Aber ich würde sagen, nicht zuletzt, weil die Literatur ja selber sich vielfach und die Kunst sich vielfach mit diesen Fragen von Ost-West seit 1945 befasst hat. Und es ist ja eine Geschichte, die zunächst 1933 beginnt und dann die Teilung zur Folge hat ab 1945 und dann nochmal anders ab 1990. Die Kunst und Literatur haben sich in vielen Formen damit auseinandergesetzt und es gehört zu meiner eigenen Profession, das auch wahrzunehmen. Und natürlich bin ich als Demokrat genauso berechtigt, am publizistischen oder am öffentlichen Diskurs teilzunehmen wie jeder andere auch. Und ich habe das getan. Ich habe meine Verantwortung als Hochschullehrer wahrgenommen, mich hier in den öffentlichen Diskurs einzumischen und auch selber auf einige blinde Flecken aufmerksam zu machen, die eben zum Beispiel durch die Darstellungsformen der Wissenschaft Wissenschaft, in der Soziologie und Zeitgeschichte nicht abgedeckt werden. Ja, die beschreiben die Prozesse mit den Mitteln ihrer Wissenschaft. Die versuchen natürlich möglichst objektiv und neutral diese Dinge darzustellen. Das heißt aber, die Zahl der Leser ist eingeschränkt. Das sind oftmals Spezialisten, die das lesen und eben kein breiteres Publikum. Und wissenschaftliche Darstellung heißt auch immer, Dinge auf Abstand zu bringen, Dinge auf Distanz zu bringen, Dinge zu objektivieren, vielleicht zu entfernen, von einem so zu tun, als würde es einen nicht betreffen. Und mein Buch hat versucht, die Dinge so nah wie möglich an die Leute heranzutragen, so dass sie sich eben nicht neutral und distanziert und objektiv dazu verhalten können, sondern dass sie als Person angesprochen sind. Und die Taschenbuchausgabe meines Buches hat deshalb auch ein Motto von Kafka: Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Genau darum geht's, nämlich die Dinge auch spürbar werden zu lassen. Und die Möglichkeiten habe ich als Literaturwissenschaftler, weil ich ja auch aus professionellen Gründen immerzu mit Sprache und ihren Möglichkeiten zu tun habe.
Wenn Sie jetzt heute in die Uni gehen, schauen die Studierenden und ihre Kolleginnen Sie wahrscheinlich anders an.
Das tun sie.
Interessierter? Streitlustig?
Mit gemischten Gefühlen, würde ich sagen.
Positiv oder negativ?
Das weiß ich nicht.
Aber trauen also sich die Studierenden? Kommt jetzt mal jemand und sagt, also Herr Oschmann, ich sitze jetzt bei Ihnen im Seminar, aber was ich Ihnen jenseits dessen schon immer mal sagen wollte, nachdem ich Ihr Buch gelesen habe.
Das gibt's. Also gibt natürlich auch viele, die dann mit ihren eigenen Familiengeschichten auf mich zukommen. Ja, oder die Bücher zum Signieren mitbringen von den Eltern oder von den Großeltern oder dieses Buch kaufen, um es zu verschenken. Das gibt's alles.
Aber das ist ja vielleicht sogar auch was ganz Positives, wenn sich Dinge mit der eigenen Biografie verweben, dass sie dadurch gut reflektiert werden können oder auch zumindest einen so berühren, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja. Das ist so, das ist mir auch vielfach gespiegelt worden. Ja, und es ist ja auch nicht so, dass die jungen Leute, nur weil sie jung sind, jetzt mit dem Problem nichts mehr zu tun hätten. Gerade wenn sie im Osten groß werden, ist es ja so, dass sie diese Benachteiligung in den Lebenschancen nach wie vor spüren und nach wie vor sehen. Deshalb gehen ja auch viele weg. Also der Osten hat ja ein sehr viel größeres Stadt-Land-Problem als der Westen, weil es nur drei Großstädte gibt mit Berlin, Leipzig und Dresden. Alle anderen Städte sind kleiner. Der ländliche Raum ist viel stärker ausgebreitet. Und im ländlichen Raum im Osten verdienen sie viel weniger Geld. Sie haben viel weniger Lebenschancen. Und deshalb entschließen sich viele gut ausgebildete junge Leute, dann in die großen Städte zu gehen oder in Westen oder ins Ausland. Also das ist dann in der Regel dann westliches Ausland, Schweiz, Frankreich, USA. Einfach weil die Lebenschancen geringer sind, weil die Verdienstchancen geringer sind, weil die Chancen auf ein gutes Leben geringer sind. Und das verschärft natürlich weiter die Probleme. Ja, sie haben sozusagen dann ein Brain Drain konstant seit 1945 im Osten, dass die guten und mobilen und gut ausgebildeten und auch kreativen Leute weggehen. Das verschärft das Problem als demografisches Problem, dass die Gesellschaft überaltert, dass sie, weil viele Frauen weggehen, die Gesellschaft vermännlicht. Das führt wieder zu anderen Konfliktlagen. Ja, man weiß, dass stärker männlich dominierte Gesellschaften sehr viel konfliktreicher sind als Gesellschaften, in denen das halbwegs ausgeglichen ist. Es gibt also im Raum östlich und südlich von Dresden, also Richtung polnische und tschechische Grenze, gibt's sozusagen Gegenden, wo sie auf 300 junge Männer nur noch 100 junge Frauen haben. Und die Frage ist also, welche Lebensperspektiven haben dann die, die da bleiben? Das ist sehr viel schwieriger dann. Ja, und das führt natürlich zu anderen Konflikten. Das führt vielleicht auch zu Formen der Radikalisierung. Das ist alles gar nicht abzusehen. Mit solchen Abwanderungsproblemen haben auch andere osteuropäische Länder zu kämpfen. Polen oder auch die baltischen Länder oder auch Kroatien. Auch da gehen die jungen, gut ausgebildeten Leute weg. Das ist sozusagen überall ein Problem, wo sie infrastrukturschwache Gegenden haben. Aber hier im Osten ist es eben besonders gravierend, weil es über so einen langen Zeitraum schon stattfindet.
Haben Sie denn die Jugendlichen oder die jungen Menschen aber heute noch in der Universität und Sie sagen, danach wird weggegangen oder wird schon zum Studium weggegangen?
Das ist unterschiedlich, zumal Leipzig so eine attraktive Stadt für Studierende ist, dass wir das Problem nicht kennen. Ja, wir haben auch stabile Studierendenzahlen, gerade bei uns im Fach. Das ist nicht überall selbstverständlich in der Germanistik. Unsere Studierendenzahlen sind nicht eingebrochen. In vielen anderen Germanistiken sind die Studierendenzahlen gerade im Masterbereich eingebrochen. Ob das nun in Freiburg ist oder in Tübingen oder auch hier in München oder in Jena, aber in Leipzig nicht. Hängt auch damit zusammen, dass wir eine große Lehramtsausbildung haben. mit Staatsexamen auf allen Ebenen und dass Leipzig so unglaublich attraktiv ist als Stadt. Es ist eine sehr kunstaffine Stadt mit Literatur, mit Musik, mit Malerei. Es gibt eine berühmte Leipziger Musik- und Malszene und Literaturszene. Das Deutsche Literaturinstitut ist in Leipzig und es gibt noch halbwegs bezahlbaren Wohnraum, beispielsweise im Unterschied zu München oder zu Frankfurt am Main oder auch zu Berlin. Das heißt, sie haben sozusagen alle Vorteile der Großstadt und können es trotzdem noch halb finanzieren, auch wenn es inzwischen sehr viel teurer geworden ist. Aber natürlich sind die Münchner oder Frankfurter Niveaus noch nicht erreicht. Aber dadurch ist sozusagen das Problem, dass junge Leute nicht nach Leipzig kommen, nicht gegeben. Ja, im Gegenteil. Leipzig ist als Stadt und als Universität sehr attraktiv für viele. Aber es gibt natürlich Städte, wo das anders ist. Gerade wenn sie keine Universität haben als Magnet für junge Leute, dann haben sie eben dieses Problem der Abwanderung, der Überalterung, der Vermännlichung.
Mehr Werbung für Leipzig und die Uni geht jetzt eigentlich gar nicht an der Stelle. Da stockt mir fast schon das Wort. Aber was mich nochmal, wenn wir jetzt nochmal mehr in Ihre Wissenschaft wieder zurückgehen, wir sind jetzt natürlich doch ein bisschen an Ihrer ostdeutschen Vergangenheit, so nenne ich das jetzt einfach kurz, hängen geblieben. In der Literaturwissenschaft hat sich so ein Wandel vollzogen. Sie haben selber gerade gesagt, vielleicht auch mit den neuen Masterprogrammen oder so, kommen nur noch Lehramtsstudierende oder kennen Sie noch so diesen Magisterstudenten von früher, der auch mal 15 Semester in Kauf nimmt und sagt, ich muss aber den Mann ohne Eigenschaften verstehen?
Also das ist ja durch die Bologna-Reform im Wesentlichen unterbunden worden. Das ist auch unterbunden durch die Fragen der Finanzierung. Ja, wie lange wird BAföG gezahlt? Wie viele Prüfungen darf ich nicht bestehen? Eigentlich ist nach der dritten nicht bestandenen Prüfung Schluss. Ja, wenn Sie einen Prüfungsteil dreimal nicht bestehen, dann werden Sie exmatrikuliert. Das sind ja die formalen oder formalisierten Vorgänge dazu. In Leipzig haben wir in der Germanistik ungefähr 1800 Lehramtsstudierende und ungefähr 700 Masterstudierende oder beziehungsweise die kein Lehramt machen. Also insofern hält sich das schon noch die Waage. Und ich mache da aber keinen Unterschied. Also ich sehe, wenn die bei mir im Seminar sitzen oder in der Vorlesung, habe ich keine Ahnung, wer hier was macht, sondern da kommt es nur darauf an, ob wir sozusagen in eine gute Dialogsituation kommen.
Ja, ein Kollege von Ihnen hat hier im Podcast auch mal gesagt, die bürgerlichen Fragen, also wie zahle ich meine Rente, wie zahle ich meine Wohnung, was ist meine Berufsperspektive, scheinen im Moment auch viel größer zu sein für die junge Generation als für die, die jetzt vielleicht in den 80er, 90er Jahren studiert haben.
Das kann gut sein. Also es spielt auf jeden Fall eine Rolle und wir müssen da als Lehrende das auch immer wieder nachjustieren. Ein konkretes Beispiel wäre, wenn es jetzt Kurse zu Gegenwartsliteratur gibt, dann sind die Bücher ja in der Regel noch nicht als Taschenbücher zu haben, sondern sind dadurch sehr teuer. Ja, also wenn Sie in einem Seminar zur Gegenwartsliteratur 4-5 Bücher machen, dann könnte es schon mal 140 Euro sein, die allein für die Bücherbeschaffung fällig werden. Das ist für viele Studierende nicht zu machen. Und deshalb haben wir dann beschlossen, darüber dann entsprechend über die Bibliothek dann Seminarsätze zu kaufen, sodass sie die Bücher in der Bibliothek lesen können. Das sind auch Texte, die sie in der Regel noch nicht elektronisch irgendwo abrufen können. Das dürfen
also
sie auch.
Kein Schummeln mit dem Hörbuch oder Podcast oder sich vorlesen lassen.
Mit dem Hörbuch kann man gar nicht arbeiten. Also man kann das hören, es ist gut, dass es das gibt. Das ist auch nochmal eine andere ästhetische Erfahrung. Aber zum Arbeiten im Germanistikstudium ist es nichts. Ja, ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass man das nicht auf dem Handy oder auf dem Tablet machen kann. Aber da sind die Meinungen geteilt, sondern ich bin schon eher für die analoge Papiervariante. Aber wir versuchen darauf Rücksicht zu nehmen und dann eben beispielsweise in der Bibliothek die Bücher in hinreichender Anzahl anzuschaffen, damit die das in der Bibliothek lesen können und sich vorbereiten können. Aber natürlich, diese sozialen Fragen sind ganz gravierend. Für viele sind die auch durch Corona nochmal verschärft worden, weil sich eben die privaten Situationen prekärer darstellen seit Corona vielfach.
Aber ich will nochmal zu den Büchern zurück, zu diesem Lesen, weil so ein Buch anfassen, wirklich drin lesen, das ist schon was, was Sie sagen, das braucht es, wenn man bei Ihnen im Seminar ist. Also Sie machen sich schon stark dafür, dass Lesen ist Lesen und Lesen ist auch das Buch in die Hand zu nehmen.
Ja, Ich sage auch den Erstsemestern, dass sie jetzt hier sind, um Lesen und Schreiben zu lernen. Die gucken mich dann in der Regel irritiert und vielleicht auch verärgert an, aber im Grunde geht es darum, dass man ja in so einem Literaturwissenschaftsstudium doch im Wesentlichen zu einem genauen Lesen erzogen wird. Und zu einem Hinterfragen, Lesen ist ja etwas, was erst beim zweiten Lesen überhaupt beginnt. Ja, so Lesen ist immer wieder Lesen und das richtige Lesen beginnt beim zweiten Mal. Und natürlich wird man aus eigener Leseerfahrung feststellen, je öfter man einen literarischen Text liest, dass er sich jedes Mal ein bisschen anders darbietet. Auch wenn man jetzt vielleicht die Handlung schon kennt, lenkt man doch die Aufmerksamkeit auf anderes, weil man eben beispielsweise die Handlung schon kennt, weil einem Dinge wieder auffallen oder neu auffallen, weil sich Dinge neu konstellieren, weil man die Vorausverweise stärker wahrnimmt und anderes mehr oder auch die Rückverweise. Das ist etwas, was man auch trainieren muss. Man muss es lernen und man muss es trainieren, um Texte adäquat verstehen und beschreiben zu können.
Mhm. Mit der Gegenwart.
Und das geht natürlich mit einem Buch, in dem ich vor- und zurückblättern kann, viel besser. Dann habe ich auch immer eine Doppelseite. Wenn Sie nur ein Tablet haben, dann haben Sie immer nur einen kleinen Ausschnitt und Sie haben das Buch sozusagen als materielles Faktum gar nicht so präsent, wenn Sie das elektronisch nur gegenwärtig haben. Mhm. Es ist auch eine haptische Erfahrung, die übrigens auch einen memotechnischen Effekt hat. Das heißt, wenn Sie schreiben und arbeiten mit so einem analogen Buch, dann prägt sich das viel besser dem Gedächtnis ein. Dazu gibt es auch Studien von Psychologen, dass das so ist. Das Handschriftliche ist auch für die Gedächtnisbildung viel besser.
Es gibt ja auch so schon Streit in Familien teilweise, wie wenn Bücher gelesen werden, wie die Seite umgeblättert wird.
Den gibt es bei mir in der Familie selber.
Den gibt es bei Ihnen selber. Darf man dem Taschenbuch ansehen, dass es gelesen wurde oder nicht?
Ja, meine Frau ist dagegen, ich bin dafür.
Und jetzt ist das Regal gemustert, nehme ich an.
Ja, wir haben das schon halbwegs aufgeteilt mit den Büchern. Aber ich nehme Rücksicht, wenn ich Ihre Bücher lese, dass ich dann die so behandle, dass man ihnen hinterher nicht ansieht, dass sie gelesen worden sind.
Gegenwartsliteratur, wir haben darüber gesprochen. Sie haben auch mit Martin Lang, meinem Kollegen, einen RHI-Kontext zu Schiller gemacht. Da geht es mir nur um Schiller in der ganzen Breite und Tiefe, 2 Stunden lang. Sie werden sogar noch mit ihm und Herrn Lehmann zusammen jetzt über Michael Kohlhaas auch noch was aufnehmen. Ja. Wir sind gespannt, aber entlassen Sie uns doch heute hier aus dem Podcast noch mit ein bisschen Empfehlung zur Gegenwartsliteratur. Das habe ich Ihren Kollegen, mit dem ich heute gesprochen habe, Herrn Professor Lehmann, auch gefragt. 3 bis 5 Bücher, wo Sie sagen, das würde helfen, die Perspektiven der Gegenwart mal ein bisschen anders zu denken, neu zu denken, alt zu denken, sich reinzudenken.
Also sehr empfehlen kann ich von dem französischen Soziologen Didier Eribon das Buch über seine Mutter, das heißt Eine Arbeiterin. Das ist vor 1 oder 2 Jahren erschienen. Das ist ein ganz anrührendes Buch einerseits, wie Eribon seine Mutter beschreibt. Das ist ein sehr persönliches Buch, aber es zeigt auch ganz viel auf, wie der Neoliberalismus im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts formuliert, mit welcher Gnadenlosigkeit auch er mit den Menschen umgeht, welche Menschenbilder da zum Tragen kommen. Das ist ein ganz zentraler Text aus meiner Sicht. Sehr empfehlen kann ich auch die frühen kriminalistischen Erzählungen von Ferdinand von Schirach in den beiden Bänden Schuld und Verbrechen, heißt es, glaube ich. Die sind äußerst lesenswert. Das sind so kurze Kriminalfälle, die in nüchterner und klarer und harter Prosa abgehandelt werden. Als drittes möchte ich noch empfehlen von Reinhard Jergel, das Buch Abtrünnig aus dem Jahr 2004. Das ist ein Roman, der, also es ist kein so leicht zu verstehender Roman, das will ich auch zugeben. Jergel ist ein sehr komplexer Autor mit einer sehr schwierigen und sehr komplexen Prosa, aber es lohnt sich gerade aufgrund dieser ästhetischen Komplexität. Es ist ein Roman, der im deutsch-polnischen Grenzgebiet der 90er Jahre spielt und wo sozusagen mehrere Figuren eigentlich in ihren Lebenswegen verfolgt werden. Es ist ein beeindruckendes Panorama Anfang des 20. Jahrhunderts mitten in Europa. Vielleicht die 3.
Wir hatten das Vergnügen, vorher schon kurz uns zu besprechen und Sie haben mich noch für Hörbücher auch gewinnen können.
Ja.
Ich habe mir noch mitgenommen.
Möchte nochmal die Lesung von Moby Dick durch Christian Brückner empfehlen. Das ist mit das Beste, was es überhaupt aus meiner Sicht an Hörbuch gibt. Ich höre auch gern Hörbücher, aber nicht, wenn ich mit Büchern arbeite, aber sonst höre ich die gern. Und das ist ein ästhetisches Ereignis, das kann man nicht anders sagen.
Danke, Herr Oschmann, für Ihre Zeit. Danke, dass Sie uns mitgenommen haben nach Amerika, nach Jena. Auch ein bisschen natürlich wieder zu Ihrem Buch, was jetzt irgendwie an Ihrer Seite steht. Aber auch, dass wir in den Wissenschaftsbetrieb mit Ihnen, wie Sie ihn erleben, reingucken durften. Herzlichen Dank. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!